Hi, hier ist Nadine von krachfink.de mit Folge Nummer 5. Dieses Mal waren Chris und Max von der Berliner Rockband Valsinestra zu Gast. Wir sprachen über das neue Album Zerlegung, über die Chancen und Schwächen von Social Media, über Inspirationen, dicke Hose im Gangster-Rap und nicht wundern, dass es sich manchmal so anhört, als ob wir live aus der Zentrale der drei Fragezeichen in Rocky Beach gesendet hätten, denn John ohne Haar, der Zebrafink von Max, war auch mit dabei und hat, wie er sagt, gerade eine schwere Phase. Viel Spaß damit! Hallo Chris, hallo Max. Habt ihr schon mal aus Wut was kaputt gemacht?
Oh ja.
Einige Male, ja.
Was denn zum Beispiel?
Meine rechte Hand.
Weil du irgendwo reingeschlagen hast?
Ja, weil ich betrunken war und mich mega über jemanden aufgeregt habe und mit dem dann auch handgreiflich wurde und dann hat meine Hand seinen Kopf erwischt und dann hat meine Hand den Fußboden neben ihm erwischt.
Hast du dich danach besser gefühlt?
Ja, nee, ehrlich gesagt nein.
Ich habe das jetzt gefragt, weil euer Album, über das wir heute sprechen, heißt ja Zerlegung, wobei man es ja quasi auch zumindest mal auf zwei verschiedene Arten verstehen kann. Man kann es ja zerlegen, dass irgendwie was wirklich zerlegt wird, also ein Sachgegenstand oder vielleicht aber auch einfach eine Sache oder ein Inhalt. Ich möchte euch erst mal kurz vorstellen, also ihr seid beide von der Berliner, ich sage jetzt einfach mal erstmal nur Rockband, was genau ihr für einen Sound macht, das erarbeiten wir uns so ein bisschen gemeinsam, von der Berliner Rockband Valsinestra. Euer Album Zerlegung ist das zweite Album. Das erste Album hieß Unter Druck. Diese Reise finde ich schon mal ganz schön. Da will ich auch drüber sprechen, wie man von Unter Druck zu Zerlegung kommt. Seit 2011 gibt es die Band, seit 2013 mit neuem Sänger. Max, du bist der Bassist und Chris ist der Sänger. Und vielleicht noch so als kleiner Fun-Fact für alle, die es nicht wissen, Valsinestra ist ein Nebental im Kanton Graubünden der Schweiz und angeblich der erste Ort, in dem zum ersten Mal im Leben Lepra geheilt wurde.
Hast du sehr gut recherchiert. Aber ich finde es sogar krass, dass du weißt, dass ich 2013 in diese Band eingestiegen bin. Das weiß ich mal nicht mal mehr so richtig.
Jetzt weißt du es auch. Ich habe jetzt schon so einleitend so ein bisschen gesagt, ich finde es immer schwierig, wenn man Bands so sagt, das ist eine Punkband, das ist eine Hardcore-Band. Vor allem, wenn es so wie bei euch ist, dass es einfach so gemischt ist, dann mache ich es mir immer einfach und sage, ihr seid eine Rockband. Das sieht man auch, wenn man mal so die Liste durchgeht, mit welchen Bands ihr schon getourt habt. Also das konntet ihr ja auch nur, weil ihr selbst gar nicht so festgelegt seid auf den Sound. Wir haben da The Bronx, Flogging Molly, Frank Carter, Darkest Hour, Egotronic. Also unterschiedlicher kann es eigentlich gar nicht sein. Aber ich finde, wenn man sich euer neues Album anhört, dann kann man quasi von all diesen Bands so sich einreden, da so Fragmente zu hören. Was haben euch diese unterschiedlichen Touren gebracht? Konntet ihr euch von diesen unterschiedlichen Bands irgendwas abschauen im Vorgehen oder auch im Sound?
Also erstmal finde ich das ganz schön, uns als Rockband zu betiteln, weil ich habe persönlich auch immer ein Problem damit, wenn es heißt die Berliner Punkband oder die Berliner Punkrockband, weil ich sehe uns auch ehrlich gesagt nicht so als Punk- oder Punkrockband. Ich sage immer ganz gerne, wir machen irgendwie Hardcore-Rock'n'Roll und ja, auf die Frage bezogen, also von manchen Bands durchaus, also klar, wer uns schon mal live gesehen hat oder uns kennt, der wird schon merken, dass wir starke Anleihen von Bands wie The Bronx und Frank Carter and the Rattlesnakes haben und da kann man durchaus sagen, dass die uns sowohl soundmäßig als auch von der Bühnenpräsenz her durchaus beeinflusst haben. Flogging Molly und Egotronic würde ich jetzt eher nicht so sagen, allerdings ist schon so der Umgang mit dem Publikum und die Erfahrung, die diese Bands nach all den Jahren mit sich bringen, eine Sache, die man sich ganz gerne abschaut und auch bestimmte Sachen mit zunutze macht.
Wie viel Gewichtung würdet ihr dem denn geben? Es ist ja schon wichtig, dass man etablierte Bands beobachten kann, wie sie so vorgehen, oder? Also wie interagieren sie mit dem Publikum? Guckt ihr da ganz genau hin oder ist es dann eher erstmal in dem Moment, oh cool, wir sind mit denen auf Tour, wir schauen es uns einfach mal so von der Seite an oder beobachtet man da auch ganz genau?
Ich finde, keine Ahnung. Ich meine, wenn bei den Flogging Molly Date, die haben halt jeden Abend vor 3.000, 3.500 Leuten gespielt. Da ist, klar kann man sich der Sache abgucken, so, aber das dann zu übertragen in 200er Clubs ist natürlich schwierig. Aber was Max eben schon meinte, diese ganze Philosophie der Band, der Umgang mit anderen Leuten, mit Crewmitgliedern, wie man einfach untereinander mit umgeht, ist einfach bei so einer großen Tour ziemlich cool und macht Spaß. Und auch der Nathan von Flogging Molly ist ein super netter Typ und mit dem kann man sich stundenlang über Musik unterhalten. Ja, weiß nicht, mit The Bronx haben wir ehrlich gesagt nicht so viel Backstage-Zeit geteilt, ehrlich gesagt. Das war immer ein relativ kurzes Aufeinandertreffen, Hallo sagen und dann war es das, ehrlich gesagt. Was nicht bedeutet, dass die Show nicht geil ist von The Bronx, aber so richtig viel Kontakt mit der Band hatten wir ehrlich gesagt nicht.
Wie weit wollen wir denn einsteigen? Ihr seid jetzt erst beim zweiten Album, das heißt, man könnte ja eigentlich quasi nochmal so die ganze Bandgeschichte aufrollen, dass ihr vielleicht mal kurz erzählt, wie es mit Val Sinistra anfing und ja, mit welcher Idee ihr gestartet seid, auch wenn es vielleicht nur simpel war, lass uns mal lauten Krach machen. Man muss ja nicht immer das komplette Konzept gleich vorliegen haben, wenn man eine Band anfängt.
Naja, also als wir 2011 in der Originalbesetzung angefangen haben, war schon die Regel so oder stark beeinflusst halt von diesem End- oder Mit-2000er Brit-Hardcore und Ami-Hardcore-Punk, halt wie Bands wie Gallows, The Bronx, Ghost of a Thousand, einfach so eine schnörkellose, voll auf die Fresse-Show zu fahren und nicht irgendwie so Pathos-mäßig irgendwie in krasse Textbausteine abzudriften oder wie andere Bands irgendwie eine krasse Bühnenshow aufbauen und alles irgendwie da rum zu konzipieren, sondern eigentlich nur straight auf die Bühne beziehungsweise vor die Bühne und abreißen. Und damals war eigentlich schon mit unserem alten Sänger Jojo schon die Idee geboren, das Ganze halt auf Deutsch zu machen, weil wir das in der Form von einer deutschen Band halt nicht kannten, diesen Ami-Sound zu fahren und das halt mit deutschen Texten zu machen. Allerdings, ja, waren die Texte nicht so, dass wir das gesagt haben, okay, wir machen das jetzt. Und nachdem Jojo dann mit seiner damaligen Freundin auch nach Mexiko gegangen ist und wir einen neuen Sänger gesucht haben, haben wir halt von Anfang an gesagt, okay, wenn jetzt jemand Neues in die Band kommt, dann probieren wir das halt einfach und ziehen das auf Deutsch durch. Und dann kam Chris dazu und das hat dann halt auch funktioniert. Und die Idee war halt einfach wirklich eine schnörkellose Band ohne irgendwie Bühnenoutfit und das muss erfüllt werden zu haben, die einfach da ist, ein Konzert spielt und da eine Dreiviertelstunde einfach Vollgas gibt.
Mhm. Und jetzt habt ihr mit Jan einen neuen Schlagzeuger auch, der zum ersten Mal auf diesem Album spielt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ich finde, dass der Einfluss, oder sagen wir mal andersrum, ich finde, dass Sänger sind natürlich wichtig und es ist auch total wichtig, wie der Sänger singt und auf welche Sprache und ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil der Musik und damit kann es stehen oder fallen, aber oft wird so ein Wechsel wie von einem Schlagzeuger gar nicht so wahrgenommen. Ich finde, wenn man aber eure beiden Alben vergleicht, dann merkt man, dass das schon von Belang ist, dass ihr jetzt einen neuen Schlagzeuger habt und dass der richtig, also richtig Gas gibt und gerade dieses The Bronx-mäßige, dieses Kompakte, das unterstützt er ganz extrem mit seinem Spiel. Was hat sich denn sonst noch so vielleicht innerhalb der Band auch geändert, dadurch, dass ihr jetzt ein neues Mitglied habt?
Musikalisch hat uns das erstmal auch so ein bisschen vor so eine Herausforderung gestellt, was auch dazu beigetragen hat, dass das Album später kam, als wir es ursprünglich geplant hatten, weil auch der Ausstieg unseres Ex-Schlagzeugers Sesh recht überraschend für uns kam. Und mit Sesh war das Songwriting so sehr verspielt. Es war viel Gejamme und einfach ausprobieren und gucken, wohin geht's. Und mit Jan ist das schon alles so ein bisschen strukturierter. Der weiß halt auch mehr, was er tut und bringt uns dann halt auch dazu, oft mehr zu überlegen, was wir da eigentlich machen und nicht drauf loszudaddeln. Und das hat schon einen krassen Einfluss auf uns als Band. Und ja, auch menschlich muss man sagen, sind das zwei sehr unterschiedliche Charaktere, Sashi und Jan. Jan ist super professionell. Man merkt halt auch, dass er seit Jahren halt als Schlagzeuger lebt und arbeitet. Das hat halt auch nochmal auf die Band sowohl im Bereich Touring als auch vor und nach den Konzerten einen ganz krassen Einfluss gehabt oder hat es immer noch.
Also man hört das definitiv. Der hat einen richtig tighten Zug drauf. Das gerade in dem Song Finn ist es mir extrem aufgefallen, hatte ich mir notiert. War aber auch noch bei einem anderen Song, dass ich mir dachte, oh, boah, verdammt, der hat aber einen richtigen Schlag drauf, so, der das Ganze noch so unterstützt. Wie gesagt, ich habe jetzt eben schon die Kompaktheit angesprochen und das ist wirklich sehr, sehr selten. Und ich finde, gerade auch bei der Musik, die ihr macht, dass ein Album so wirklich ohne Längen und ohne Hänger auskommt, dann kann man ja auch wirklich erst so in die zweite Phase kommen, dass man ein bisschen mehr zuhört und vielleicht so eine Ebene drunter entdecken kann bei einem Album. Also bei euch gab es jetzt wirklich nichts zu skippen. Wie viele Songs habt ihr denn für das Album geschrieben?
Ich glaube, wir haben einen Song noch über gehabt, also den wir geschrieben haben, wo wir uns dann entschieden haben, den erstmal nicht mit aufs Album zu machen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt 20 Songs auf oder schreiben 20 Songs und gucken dann, was rauskommt und wie die alle klingen, sondern es ist schon bis auf halt diese eine Nummer das, was wir geschrieben haben.
So ganz so richtig war das, ist das ja nicht. Wir haben ja noch 3 oder 4 haben wir, glaube ich, rausgekickt vorher, wo wir gesagt haben, ja, vielleicht auf der nächsten Platte oder so. Ja, die waren halt noch nicht, also da gab es halt noch keinen Text drüber oder eine Melodie oder so, aber es gab noch, glaube ich, so 2, 3 andere Nummern, die wir, glaube ich, auch alle ganz cool fanden, aber dann erstmal gesagt haben, ah nee, das dauert jetzt zu lange, daran noch rumzubasteln oder keine Ahnung. Aber ja, prinzipiell sind das, also haben wir 12 Nummern aufgenommen und eine haben wir quasi noch in petto.
Mhm, klingt so ein bisschen, als ob die vielleicht noch kommt oder was man
vielleicht. Wir warten auf den richtigen Moment.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit zu überbrücken, bis es wieder losgeht mit den Touren und Konzerten.
Ich habe jetzt eben schon in der Einleitung so gesagt, Zerlegung kann man ja mindestens auf 2 Arten verstehen. Ich habe es ja jetzt so ein bisschen auf Sachen kaputt machen angespielt. Aber es liegt auch in dem Album, könnte es man auch so interpretieren, dass es ein bisschen so darum geht, so Dinge in die Einzelteile zu zerlegen. Also inhaltlich auch. Liege ich da so auf der richtigen Spur? Oder was habt ihr euch bei dem Titel Zerlegung gedacht?
Ich habe mal irgendwann am Anfang so eine Presseinfo geschrieben und wir haben uns darüber lange unterhalten, wie man das verstehen kann und wie man das interpretieren kann. Man macht sich natürlich Gedanken darüber. Und klar, man musste sich, wie Max vorhin schon gesagt hat, einfach mit der eigenen Band auch viel beschäftigen. Einfach, weil es so viele Neuerungen gab und so viele offene Fragezeichen. Und da fängt man natürlich auch an, Dinge in kleine Einzelteile zu zerlegen, zumindest gedanklich. Mhm. Und denkt darüber nach, okay, alles klar, wie gehen wir das an? Wie wollen wir das handhaben? Wollen wir mit dem noch zusammenarbeiten? Wollen wir vielleicht woanders mal gucken? Darunter verstehe ich auch so ein bisschen Zerlegung. Und natürlich auch, wenn man sich die Themen anguckt, die irgendwie angesprochen werden auf der Platte. Ich weiß nicht, vielleicht reden wir da gleich noch drüber, aber dann wird das natürlich auch sehr auseinandergenommen. Also rein gesellschaftlich ist ja super viel passiert 2020.
Das heißt, Zerlegung steht in dem Fall auch so ein bisschen für eure Auseinandersetzung mit eurem eigenen Sound, dass ihr so ein bisschen geschaut habt, okay, was haben wir uns bis jetzt erarbeitet? Was haben wir jetzt hier so quasi an Teilen liegen? Was können wir davon gebrauchen und was müssen wir vielleicht ein bisschen anders machen? Habe ich das richtig verstanden?
Also einfach so unterbewusst vielleicht einfach und im Nachhinein erkennt man dann alles klar, wir mussten über viele Dinge einfach nachdenken und kleinteilig denken und erstmal gucken, wie wir das weiter handhaben wollen.
Man muss dazu auch sagen, dass im Bereich oder zum Thema Songwriting ja nicht nur Jan ein neuer Part bei der ganzen Geschichte ist. Auch wenn Sören zwar beim ersten Album die Gitarre gespielt hat, war er beim Songwriting noch gar nicht in der Band. Sören ist ja so knapp 2 oder 3 Monate, bevor wir damals ins Studio gegangen sind, in die Band erst gekommen. Und somit haben wir eigentlich 2 neue Impulse gehabt zum Songwriting für das zweite Album. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann bezieht sich das Zerlegung schon auf Dinge kaputt machen. Jetzt nicht im Sinne von, ich bin wütend und mache etwas kaputt, sondern es umschreibt uns eigentlich als Band ganz gut. Und dieser Begriff und auch die Idee, das Album so zu nennen, sind halt auf Tour entstanden. Wer uns gesehen hat, Cory und ich klettern gerne irgendwo rauf und fallen dann auch manchmal gerne irgendwo runter und stehen auch im Publikum. Und dann wird man auch mal so von so einer Traube von Menschen über den Haufen gerannt und steht auf und macht halt weiter. Ich habe nicht nur ein Konzert mit einem gebrochenen Fuß oder einem Bänderriss gespielt. Und Cory ist auch schon schön mit dem Kopf auf die Bühnenkante eingeschlagen und war dann kurzzeitig weg mitten im Song. Und das gehört halt bei uns einfach so dazu. Vor und während der Show und drumherum ist das einfach so ein Bestandteil.
Das heißt, es ist auch so eine sehr körperliche Sache, ne? Das ist ja kein Singer-Songwriter, was ihr macht, sondern das ist ja auch, ja, da entstehen ja richtige krasse Emotionen, die auch irgendwie raus müssen.
Das ist super, super körperlicher.
Es ist, glaube ich, für jeden von uns ist die Band in erster Linie ein Ventil. Nicht nur irgendwie wohin mit seiner überschüssigen Kraft oder der ein oder anderen Emotion, sondern manchmal steht man morgens auf und weiß irgendwie nicht so, warum mache ich das? Und das ist irgendwie so das Ding, okay, darum mache ich das halt. Und einfach volle Kanne rein alles rauslassen, was irgendwie drin ist und halt 3 Minuten, 30 Minuten oder 3 Stunden einfach abschalten und freiblasen.
Und eine weitere Deutung ist ja quasi auch zerlegen oder, wie du jetzt sagtest, platt machen, auch kaputt machen von so alten Strukturen. Aber da gehen wir, glaube ich, auch nochmal gleich rein, wenn es um die Themen geht. Lass uns mal mit dem Song Auftakt anfangen. Das ist ja quasi, also die Gitarren klingen so ein bisschen wie ein Alarm und es ist quasi so eine Art, ja, so hitziger Newsflash, so eine Hiobsbotschaft nach der anderen und man wird irgendwie sofort unter Dauerstrom gesetzt. Im Prinzip geht es ja da quasi um die Beballerung mit eigentlich wichtigen Themen, die aber quasi durch diese Häufung ja irgendwie auch dann so an Relevanz verlieren. Habe ich das richtig gedeutet, dass euch quasi ja die Nachrichten auch teilweise ein bisschen überfordern?
Also wenn du das so empfindest, dann ist das völlig okay. Es war gar nicht mit so einer, also es war schon eine Intention dahinter, aber jetzt nicht, das soll genau dieses Gefühl erwecken, sondern eher so, man guckt sich an, was so der gesellschaftliche Querschnitt ist und nimmt einfach so viele Zeitungsartikel wie möglich. Wir mussten, oder beziehungsweise nicht mussten, sondern wir wollten auch das Ganze noch mal ein bisschen aktueller halten und haben dann noch mal, weil einfach so viel passiert ist dieses Jahr, dann bin ich nochmal ins Studio und wir haben quasi nochmal das Intro neu aufgenommen mit aktuelleren Zeitungsartikeln, Zeitungsüberschriften. Ja, und das sollte so ein bisschen die Intention sein dahinter, so ein bisschen zu zeigen, Leute, was hier los, ey. Zwischen Werbung für geilen Uhren ist dann irgendwie ein weiterer Polizeigewaltmord oder keine Ahnung, irgendjemand wurde erschossen, irgendwo treffen Bomben ein und daneben ist irgendwie das Mädchen von Seite 3 und ach, keine Ahnung, das ist alles super verwirrend und absurd.
Ja, du hast ja den Song quasi eingerahmt, dass du anfangs und am Ende sagst, guten Morgen Deutschland, es war ein schönes Wochenende, weil es ja wirklich so ist, wenn man mal, keine Ahnung, 2 Tage offline ist und dann wieder in seine Bubble reinkommt, dann kann man es teilweise gar nicht glauben, was in der Zwischenzeit alles wirklich passiert ist, ne? Und es ist ja alles relevant irgendwie. Wie geht ihr damit um? Also wie priorisiert ihr da? Habt ihr, keine Ahnung, zum Beispiel feste Zeiten, wo ihr sagt, da schaue ich jetzt gar nicht mehr, weil ich weiß, da passiert auf jeden Fall was, aber ich kann es vielleicht auch jetzt heute gar nicht mehr verarbeiten?
Ich habe heute Morgen zum Beispiel, ich bin aufgewacht und habe mir, weil mich interessiert hat, was die neuen Lockdown, jetzt reden wir zwar über Corona, aber das war das Erste, was ich heute gemacht habe, habe den Welt-Livestream angemacht und habe geguckt, was die Corona-Regeln sind und irgendwie gefühlt kriegt man ja die ganze Zeit entweder durch Social Media oder durch gewisse Werbeanzeigen oder so. Also man muss ja nur in den App Store gehen oder in den Google Play Store und dann ist das erste, was oben angezeigt wird, lad dir die neue Corona-App runter, das sind die neuen Lockdown-Regeln oder das, keine Ahnung. Oder alleine, wenn man irgendwie auf seinem Handy, an seinem Handy ist und dann nach links geht, dann sind doch immer so Widgets angezeigt, was die aktuellen Nachrichten sind. Mhm. Theoretisch wird man die ganze Zeit mit Nachrichten vollgeballert und ich glaube, ja, ich weiß nicht, man stumpft so ein bisschen ab, was die Nachrichten angeht, habe ich so manchmal den Eindruck. Also die Nachrichten sind trotzdem schlimm und man empfindet, man ist schockiert oder auch traurig. Auf der anderen Seite passiert innerhalb von so kurzer Zeit schon wieder irgendwas Neues, dass man gar nicht so richtig, verarbeiten ist zu viel gesagt, aber gar nicht so richtig darüber nachdenkt, ist so mein Gefühl.
Man kann gedanklich gar nicht so in die Tiefe gehen, weil ja, genau. man nimmt auch wirklich nur die Headline wahr. Also mir geht es zumindest so.
Das ist, glaube ich, auch ganz oft das Problem. Also was mich so tierisch nervt, ist, dass auch nur die Wahrheiten manchmal kommuniziert werden, die man aus der Headline irgendwie herausanalysiert. Ich lese das ganz oft, also ich lese auch sehr gerne Kommentare zu Themen, die mich interessieren. Und dann merkst du irgendwie, dass so gefühlt die Hälfte der Leute nicht weitergelesen hat. Die haben die Headline gelesen, sich danach eine Meinung gebildet und die wird jetzt vertreten oder danach wird argumentiert. Was aber eigentlich darunter steht und was wirklich die Aussage von dem ganzen Artikel ist, spielt überhaupt keine Rolle. Und genau so manifestieren sich dann halt Meinungen und das ist halt echt ein ganz, ganz großes Übel. Es ist halt alles so, ja, überhaupt nicht fundamentiert. Keiner hat irgendwie eine Ahnung, aber jeder ist der Meinung, dass er irgendwie der Chefinformatiker hier ist und der Einzige ist, der einen Plan hat. Und wenn du ihn fragst, worum geht's denn eigentlich oder was steht denn dahinter? Ja, dann kommen halt wieder so die 2, 3 tagesaktuellen Schlagzeilen und das war's. Also ich beschäftige mich schon sehr viel und ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie es gibt eine Zeit, wo ich das nicht mache. Klar, manchmal irgendwie hat man andere Sachen zu tun. Zum Beispiel, wenn man dann mal im Studio ist den ganzen Tag und dann kriegt man bestimmte Sachen nicht mit. Ist auch okay. Aber dass ich jetzt irgendwie sage so, also das ist so meine Nachrichtenauszeit. Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Das finde ich auch ganz schön schwierig. Also klar, es ist manchmal ganz schön viel und es macht einen ganz schön platt. Aber dann sind wir wieder bei diesem guten alten Sprichwort, wenn man keine Ahnung hat, einfach Fresse halten. Ja. Und da ich gerne rede, muss ich halt sehr viel Ahnung haben.
Aber hinterlass dir auch mal einen Kommentar.
Ja, aber schon ausgewählt. Also das kommt dann immer auf den Rahmen an und auch auf die Leute, die dabei sind. Also ich bin jetzt niemand, der großartig auf Social Media irgendwie was hin und her schreibt, aber wenn ich dann irgendwie mitbekomme, dass ein Bekannter von mir sich da gerade zum ja, ich sag jetzt mal Fallobst runterstuft, dann muss ich den auch mal anrufen und mit dem mal über so ein paar Sachen reden, bevor er da weitermacht. Aber am liebsten ist es mir immer noch tatsächlich irgendwie halt, wenn man irgendwo zusammen ist, über solche Themen zu reden. Ich rede auch sehr gerne über Nachrichten und Politik.
Aber ich beobachte so an mir selbst. Also ich versuche zum Beispiel in den letzten Tagen aktiv Instagram zu meiden, aber halt wirklich meinen privaten Account, weil ich irgendwie merke, dass da auch sehr viel einfach wirklich unnötige Informationen auf einen einprasseln, wie was jetzt einer, den man vielleicht eigentlich ganz gut leiden kann, was der jetzt für einen Comic gelesen hat oder was der sich jetzt heute Tolles gekocht hat. Und ich merke dann, dass dann selbst Leute, die mir eigentlich sympathisch sind, werden mir dadurch unsympathisch und man geht dann auch in so eine Selbstdarstellung selbst rein. Und wenn ich einen Kommentar hinterlasse, ich glaube, bei 9 von 10 Kommentaren denke ich mir danach, wen interessiert es? Und ich ärgere mich dann eigentlich, dass ich es gemacht habe.
Total, gebe ich dir total recht. Entschuldigung, dass ich dir gerade ins Wort falle, aber bevor ich das wieder vergesse, also ich hasse auch Social Media. Also Facebook und Instagram, ich finde das alles ganz, 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 ganz schlimm. Da bekomme ich zum Beispiel so gut wie gar nichts mit, weil ich alles in Folge. Also ich habe Freunde, ja, auch gerade mit vielen Bands und wenn mir das auf den Sack geht, dann bin ich hier immer, wie heißt das, Stummschalten oder so ein Geist und ich folge da wirklich oder beachte wirklich nur die Sachen, die mich wirklich interessieren. Also das ist so eine Handvoll Bands und dann irgendwie so ein paar Seiten, ja, wenn es mal um Surfen geht oder Veranstaltungszeug oder Musikzeug, irgendwelchen Gear-Talk. Aber wenn ich da manchmal Leuten zugucke, wo ich denke, ey, tut mir leid, wenn wir uns das nächste Mal treffen, ich kann mit dir nicht mehr reden, das ist vorbei. Deshalb weiß ich total, was du meinst.
Also, dass man wirklich dann auch so gerade, da geht jetzt quasi eigentlich der nächste Song, Seuche, über den ich reden wollte, der spielt auch so ein bisschen da drauf an. Ich denke mal, eigentlich geht es euch um dieses Hochspielen von einzelnen Bands, gerade jetzt in Berlin. Da können wir auch gleich nochmal drüber reden, aber wenn du dann in deiner Blase bist auf Social Media, dann kriegst du auch mit, dass dieses Ganze eigentlich quasi ein Kreis ist. Der eine empfiehlt die Sachen vom anderen. Der andere teilt dann, dass der eine jetzt gesagt hat, dass das, was man gemacht, toll ist. Und irgendwie ist das so, ja, total redundant. Aber irgendwie ist es halt auch wie eine Sucht. Das ist wirklich sehr schwierig. Aber ich habe jetzt gedacht, vielleicht habt ihr irgendwie so einen Tipp von wegen, wir schalten das einfach mal aus, aber anscheinend geht es euch genauso wie allen anderen. Man weiß nicht so genau, was man machen soll, weil man ja auch nichts verpassen möchte, das dann wirklich wichtig ist.
Ich muss sagen, ich bin irgendwie das komplette Gegenteil von euch beiden, glaube ich. Ich folge super vielen Leuten auf Instagram. Da sind Fotografen dabei, da sind Bands dabei, da sind Videografen dabei, da sind ganz viel Webdesign-Menschen dabei, aber auch Einzelkünstler aller möglichen Musikrichtungen, irgendwelche Komiker oder so. Ich finde das manchmal sehr inspirierend, weil manchmal entdeckt man Dinge, die man für seine eigene Band vielleicht übernehmen kann aus einem komplett anderen Genre. Und da geht es nicht mal um die Musik, sondern da geht es vielleicht einfach darum, welche Grafiken benutzt werden oder wie zum Beispiel ein Video aussieht oder was weiß ich, irgendwie, was man für sich selber dort rausziehen kann. Ich folge jetzt den Leuten nicht ich folge jetzt einem Finn Kliman nicht, weil er die ganze Zeit irgendwelchen Stuss macht und ich mich berieseln lassen will, sondern weil der einfach ab und zu mal richtig geile Ideen hat, die man so verarbeiten kann. Aber viele Sachen gehen mir auch auf den Sack. Aber ich filter mir meine 5-10% aus diesen Sachen raus und kann vielleicht für mich selber irgendwie davon was benutzen. So sehe ich das. Das ist natürlich schwierig in der Flut irgendwie. Keine Ahnung, ich folge über 1000 Leuten, glaube ich, bei Instagram. Und das ist schon schwierig, da zu differenzieren. Aber prinzipiell versuche ich, immer offen zu sein und mich von neuen Ideen inspirieren zu lassen. So, sagen wir es mal
ja,
so vielleicht.
Aber auch das ist super schwierig. Also ich habe auch so Leute, mit denen ich früher echt gerne abgehangen habe und auch wirklich der Meinung war, dass die ein bisschen Grips in der Birne haben. Und jetzt tauchen da Videos aus, wo die mir erzählen, dass, ja, also wenn auch du das so machst, wie ich das mache, kannst du genauso wie Klaus Peter 4000 Euro im Monat verdienen. Und ich denke mir so, Alter, was läuft mit dir nicht mehr richtig?
Und, das ist ein bisschen seltsam.
Ja, oder erwachsene Menschen, auch befreundete Musiker, mit denen ich dann auch wirklich mal ein Wort reden musste, die mir dann auch irgendwie erzählt haben, wie der Staat sie und ihre Töchter geißelt, weil die jetzt mit Maske in die Grundschule gehen sollen.
Oh Gott.
Und da denke ich so, Alter, nee, komm, so vielleicht doch ein bisschen oft mit dem Kopf auf dem Keyboard eingerastet. Es ist halt echt schwierig und man muss halt wirklich für sich selber wissen, das sind wir dann auch wieder von dem Punkt von vorhin mit dem Nachrichtending, woher zieht man seine Informationen? Und was reicht einem an Informationen? Also bevor ich mich zu irgendeinem Thema äußere, gucke ich auch verschiedene Quellen an. Also ich kann jetzt nicht nur sagen, ich nehme jetzt hier den Welt.de-Stream und das sind meine Nachrichten und alles, was da drin steht, ist richtig. Weil wenn man dann mal NTV guckt oder die Tagesschau, ne, also es ist alles halt sehr breit gefächert und man muss irgendwie für sich selber entscheiden, wie viel Zeit will man dem geben oder welches Level an Informationen möchte man haben, bevor man sich zu irgendwas eine Meinung bildet und dann diese halt auch äußert.
Also was Chris gesagt hat, ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, dass du quasi Social Media so verwendest, dass du Inspiration bekommen musst. Und das Traurige ist dann wirklich, wenn du Leuten folgst, wo du irgendwie anhand der Popularität oder anhand der Followerzahl oder einfach, weil du auch gedacht hast, ist ihr bestimmt ein cooler Dude oder so. Und dann merkst du irgendwie, da labert aber, glaube ich, die ganze Zeit nur Scheiße. Und das ist dann, finde ich, sehr ernüchternd. Und deswegen halte ich mich da oder versuche mich da jetzt so gut wie möglich fernzuhalten. Aber es ist echt nicht einfach.
Das stimmt wohl. Aber ich versuche auch so Sachen zu vermeiden wie TikTok oder so. Letztens meinte irgendjemand zu mir, boah, ich bin letztens 3 Stunden auf TikTok geblieben. Ich so, Leute, TikTok, ich bin raus. TikTok ist nichts für mich, vielleicht bin ich da auch zu alt für, keine Ahnung. Aber manche Bands machen das ja auch. Es gibt auch wirklich so Punkrock-Bands, so zum Beispiel Clowns oder so, die haben einen TikTok-Account. Dann denke ich mir so, das geht mir irgendwie zu weit. Ich finde ja schon, wir machen ja einmal die Woche mal so Plattenreviews jeden Freitag. Und das ist immer schon so ein bisschen, auch keine Ahnung, es klingt wie so alte Männer, die an einem Tisch sitzen und über früher reden, wo alles anders war. Aber selbst das ist schon immer so ein bisschen, oh Mann, ey. Ich habe da Bock drauf, darum geht's gar nicht. Aber in die Kamera zu sprechen, obwohl ich hier alleine sitze, ich würde lieber mich mit Freunden treffen und über Platte XY reden und die Platte auflegen und dazu irgendwie, keine Ahnung, darüber philosophieren. Aber man will natürlich auch den Leuten, die irgendwie Interesse an der Band haben, irgendwas geben. Das verstehe ich auch. Von daher, ich habe das Gefühl, unser Social-Media-Game ist einigermaßen im Rahmen.
Nimmt man als Rockband so Rap aktuell so ein bisschen als Bedrohung wahr oder nicht Bedrohung oder als wirklich Konkurrenz? Weil ich habe sehr, sehr oft gelesen in unterschiedlichen Zeitungen in den letzten, ich würde mal sagen, 2 Jahren, dass irgendwie, ja, die junge, ich will es gar nicht mal sagen, die Jugendlichen, dass junge Menschen hauptsächlich Rap hören und irgendwie für Rock überhaupt gar nicht mehr so ein richtiger Absatz da ist und kein richtiges Interesse. Ist das was, womit ihr euch auseinandersetzt?
Ich habe, also ja, es ist auch irgendwie so ein bisschen so das Ding, dass halt Rockmusik so alles sehr nett geworden ist. Und der Rap schlägt halt genauso in diese Kerbe rein. Wenn man sich mal die 70er, 80er und die 90er anguckt, wie viele Bands einfach so dieses böse Image hatten, darf nicht sein und bla blub. Und seit den frühen 2000ern sind halt die Rockbands die sich hier und da für alles Mögliche stark machen, die hier eine Aktion starten und da und hier alle zusammen auftreten und alle sind super lieb und super nett. Ist auch korrekt, ist auch cool, aber natürlich ist es gerade so für junge Leute auch so ein bisschen, ist halt so alte Leute Musik, ne? So wie Schlager. Da ist jetzt so ein bisschen so diese Rockschiene drin. Und dann kommen jetzt die ganzen bösen, krassen Gangster. Und das ist natürlich alles viel verruchter und hat natürlich so mehr Ecken und mehr Kanten und wirkt dadurch einfach so ein bisschen interessanter.
Aber nicht wirklich eine Bedrohung, oder? Weil es sind ja eigentlich doch 2 verschiedene Attitüden, die da vermittelt werden, oder?
Es kommt halt immer drauf an. Es gibt ja auch geile auch Deutschrap-Bands. Nehmen wir jetzt mal für Tony oder Antilopengang oder Yuzu Yu, das ist ja eine ganz andere Schiene. Also in solche geht es ja schon eher um diese komischen Zahlenkombos hier, Straßenbande, 361, Apache und wie die alle heißen. sorry, ich kann die alle nicht ernst nehmen. Also das ist so einen auf dicke Hose zu machen und da irgendwie zu erzählen, wie krass es ist, Gangster zu sein und die Leute anzustacheln, irgendwie ihre ganze Knete für beschränkten, dämlichen, unnötigen, weltlichen Besitz rauszuhauen und wer da nicht mithalten kann, hat verloren und hat sowieso nichts zu melden. Und dann zecken sich irgendwo irgendwelche Teenies an, weil der eine hat halt nur 500 Euro Schuhe an und der andere hat 800 Euro Schuhe und deshalb darf der zur Party. Party kommen und der nächste nicht. Und ich stehe da manchmal da und unterhalte mich mit Kollegen von mir und die erzählen mir das dann. Und dann denke ich so, Alter, die Klamotten von deinem People sind mehr wert als meine ganzen Klamotten und mein Bass und mein Laptop, den ich im Rucksack habe, wenn ich zum Arbeiten gehe. Da stimmt doch irgendwas nicht.
Das ist auch nicht erstrebenswert, ne? Überhaupt nicht.
Das ist überhaupt nicht. Das ist völlig krank. Das ist, und das halt immer weiter zu pushen und seinen ganzen Ruhm und seine ganze Existenzberechtigung irgendwie darauf aufzubauen, das ist absolute gequillte Scheiße. Anders kann ich das nicht sagen. Tut mir leid. Und jeder, der irgendwie das geil findet und der Meinung ist, er muss dem irgendwie hinterher hypen und darauf einsteigen, ja, nee, ich will jetzt nicht ausfallend werden, aber...
Zerlegung. Ich sag's ja nur. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass das Hip-Hop grundsätzlich so sein muss.
Ja, wenn wir halt mal gucken, ich meine, Hip-Hop im Ursprung ist ja letztendlich politischer als Punk im Ursprung. Ich meine, wie hat denn der Punk angefangen? Es war anecken, wir wollen ein bisschen auf die Kacke hauen und zeigen, dass wir anders sind. Die politische Bewegung im Punk kam ja viel später nicht, aber die hat sich ja erst im Nachhinein entwickelt. Während der Hip-Hop in den Anfangstagen ja schon eher ein politisches Statement war, gerade so im Kampf gegen Unterdrückung und Ungleichgewichte. Und jetzt wird halt genau diese Unterdrückung, gegen die man mal ursprünglich rebelliert hat, irgendwie so forciert mit, ja, hier und Drogen und wir müssen mit unseren Frauen machen und Bitch ist so geil, wenn sie mit dem Arsch wackelt. Ansonsten hat sie eh nichts zu sagen.
Ich weiß nicht, ob du gerade zensiert wirst, aber genau eben, als du Mensch sagen wolltest, hat es dein Mikro total angefangen so zu krisseln.
Das
war irgendwie richtig, als du sich in Rage geredet hast, hat es dann richtig so. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, das ist wirklich, aber ihr seid jetzt ein bisschen so, über meine Interpretation seid ihr so ein bisschen drüber gegangen. Ich habe ja so gesagt, also Hochspielen.
Sag nochmal.
Genau. Ja, Hochspielen von Bands und aktuelle Situation in Berlin. Wie empfindet ihr das denn aktuell in Berlin? Kann man da noch cool Musik machen? Kann man da kreativ sein? Oder kommt dann gleich jemand und sagt, hier, ich mach dich groß?
Man kann. Aber man muss sich damit abfinden, dass man nicht groß wird.
Also ich hab mich zum Beispiel letztens mit einer Künstlerin getroffen, einfach nur auf dem Glühwein, die heißt Föhr. Und die kämpft sich irgendwie seit Jahren so ein bisschen durch. Die macht so, hat angefangen so als Singer-Songwriter-mäßig mit Gitarre und dann singen dazu. Arbeitet jetzt gerade mit Nico von KIZ und die basteln irgendwie Musik und er macht so ein bisschen die Instrumentals und sie singt dann halt drüber. Und kämpft sich seit Jahren so durch und regt sich auch ständig permanent über andere Künstlerinnen auf, also ich reg mich mit ihr zusammen darüber auf, weil wir einfach sehen, dass manche Leute einfach nur mit den richtigen Verbindungen, und da spiele ich jetzt auf Berlin an, vielleicht manche Dinge bekommen, die vielleicht, wo man selber das Gefühl hat, das steht einem selber zu. Ja, keine Ahnung. Manchmal ärgert man sich darüber, auch wenn es so um Playlisten geht und so, wo man sich denkt, boah, ey, da müssten wir jetzt eigentlich in der und der Playlist sein. Aber die Sache ist, man findet immer etwas, wo man sich denkt, ey, das hätte ich auch gerne. Oder die Band hat das, warum haben wir das nicht? Man wird immer etwas finden und ich reg mich darüber genauso, ich finde es genauso scheiße, aber das Einzige, was man machen kann, ist, seine eigene Linie zu finden und der Linie treu zu bleiben oder einfach das zu machen, worauf man Bock hat. So.
Hat schon mal jemand versucht, euch zurechtzubiegen, dass er quasi gesagt hat, ja, ganz cool, was ihr macht, aber macht doch mal nur Hardcore oder vielleicht so ein bisschen poppigeren Punk oder hier braucht ihr noch eine Hook, die ein bisschen griffiger ist.
So direkt nicht, aber uns wurde schon nahegelegt, wenn wir den 0815 Rockhörer über Spotify erreichen wollen, dass wir dann bitte unsere Intros kürzen oder rausnehmen.
Also das fand ich, wir haben mit verschiedenen Plattenfirmen gequatscht und da war eine Plattenfirma dabei und die waren dann das, was Max eben schon meinte. Also wir müssen die Intros kürzen und da dachte ich echt schon so, boah, krass. Also das fand ich total mies. Dann hast du die Musik anscheinend nicht verstanden, weil da geht's nicht darum, eben den Schlager-esken Pop-Rock-Sound zu fahren, sondern das soll sich ja quasi abheben von dem. Ja, und dann saßen wir bei der anderen Plattenfirma, die waren dann so, naja, ihr habt aber nur so und so viel Follower on Spotify. Und dann haben wir danach zusammengesessen und waren so, ja, wenn wir 10.000 Follower hätten, dann würden wir nicht bei dir sitzen, so. Dann würden wir, könnten wir die Platte selber rausbringen. Deswegen sitzen wir ja hier, weil wir deine Hilfe brauchen, um das voranzubringen und mit euch zusammenzuarbeiten.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Auch ich versuche bei Kraftwerk.de immer total offen zu sein und ich bilde mir ein, mich wirklich mit vielen Musikrichtungen auszukennen. Und du merkst dann aus so manchen Spielarten, dass die dann so, ja, dass die beispielsweise denken, ich mache jetzt Hip-Hop, also möchte ich jetzt in diesen 5 großen Hip-Hop-Magazinen besprochen werden und jemand anders hat eh keine Ahnung. Also so ein gewisses sich so immer im eigenen Saft drehen und so gar nicht mehr merken, worum es überhaupt geht. Also das, was du ja jetzt eben gesagt hast, wenn jemand zu euch sagt, das Intro müsst ihr rausnehmen. Also so überhaupt einzugreifen in den kreativen Prozess. Ihr habt euch ja was dabei gedacht. Und wenn es jetzt wirklich um Zerlegung geht und jetzt bei dem Intro zum Beispiel um diesen Song Auftakt, dann wäre das Dümmste der Welt gewesen, wenn ihr Auftakt und Schlussstrich weggelassen hättet.
Es ging eher so um 2, 3 Songs, die potenzielle Singles vielleicht gewesen wären, wo man hätte sagen können, da machen wir jetzt ein Radio-Edit und cutten jetzt die ersten 20 Sekunden raus und das geht sofort mit dem Refrain los zum Beispiel. So wie ja heutzutage im Pop, Rock, Hip-Hop, was auch immer Geschäft, ja wirklich Songs auch produziert werden. Also da sitzt ja jemand oder mehrere Produzenten und dann sagt man, ey, wir müssen mit einem geilen, mit einem starken Refrain einsteigen, dann kommen so, also das übliche Prozedere, was wir alle kennen.
Tatsächlich haben wir genau das Problem mit Finn, der taucht ja auf Spotify 2-mal auf, einmal als Song und einmal als Radio-Edit, weil der Radio-Edit war ja der in die Spotify-Playlist reinkam und der mit dem 20 Sekunden längeren Intro halt nicht. Also es ist einfach alles total absurd. Also du wirst halt darauf runtergebrochen. Also wirklich nur auf irgendwelche komischen Zahlen, die auch so überhaupt nichts aussagend sind. Erstmal sind alle diese Zahlen total leicht zu manipulieren.
Ja.
Und zu sagen jetzt, wie jemand an dieser Band hängt oder nicht. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir sehr viele Leute auch haben, die zu unseren Konzerten kommen oder die unsere Platten kaufen, die einen Scheiß tun werden und sich einen Spotify-Account einrichten oder ein Facebook-Profil bauen. Mhm. Weil die darauf überhaupt keinen Bock haben. Und das ist auch richtig so. Also wenn ich keine Band hätte, ich habe dieses Jahr tatsächlich nur einen Spotify-Account eingerichtet, um das endlich mal zu begreifen. Das Konstrukt dahinter ist ganz, ganz grausam. Also die Idee zu sagen, okay, wir schaffen eine Plattform, wo man viel Musik hören kann, auch von kleinen Künstlern und großen Künstlern im gleichen Rahmen, ist an und für sich geil, aber dieses Ding so zu etablieren, zu sagen so, ey, wir kaufen uns krasse Häuser, krasse Autos mit den Sachen oder finanziert durch die Sachen, die andere schaffen und die kriegen dafür gar nichts. Vor allen Dingen jetzt dürfen sie noch bezahlen dafür, dass sie überhaupt gehört werden. Ist ja nun der nächste Schritt. Na ja, gut. Aber wir Musiker sind ja eh doof. Wir sind ja immer auch bereit, für alles Mögliche unser letztes Hemd zu geben, weil wir machen das ja nur aus Spaß an der Freude.
Ja, das ist quasi so dieser Ausgleich, der halt immer irgendwie stattfinden muss. Also quasi, ich weiß nicht, habt ihr den Film Wir gesehen? Das ist so ein Horrorfilm von Jordan Peele, der auch den Film Get Out gemacht hat. Und der spielt quasi so damit, dass es eine Ober- und eine Unterwelt gibt. Und es gibt quasi, also du bist eben oben hier auf der, sagen wir mal, normalen Welt. Und unten wohnt dein Schatten. Und die leben in einem Tunnelsystem, wo sie eigentlich quasi nichts tun, als außer dein Leben, das du oben führst, nachzuspielen. Und jetzt mal Spoiler für alle, die den Film nicht gesehen haben und noch gucken wollen. Am Anfang sieht man ein kleines Mädchen auf so einem Rummel, die da in so einem Spiegelkabinett ist und dann quasi ihrem Schatten-Ich gegenübersteht und im Laufe des Films kommt dann quasi raus, dass das vertauscht wurde. Also das heißt, das Kind von unten kam nach oben in die normale Welt und das andere musste unten mit diesen mehr Schattenmenschen leben, die alle nicht sprechen konnten, sich nicht artikulieren konnten und kein Leben hatten und hat aber ja quasi ja schon mal das richtige Leben gesehen. Und das Kind, das oben war, hat quasi kam aus dieser, ja, man kann es ja auch als Armut interpretieren oder als sozial schlecht gestellt, kam dann quasi nach oben, hat also einen Aufstieg erfahren, konnte den aber nie genießen, weil sie ja immer Angst haben musste, dass sie wieder nach unten muss. Und es hat so quasi damit gespielt, dass halt wirklich du dir immer bewusst sein musst, wenn du ein geiles Angebot hast, dann gibt es jemand anders, der dafür bluten muss. Wenn du bei Amazon bestellst, dann gibt es einen, der in dieses fucking Regal greifen muss und vielleicht scheiße bezahlt wird und keine Ahnung, darunter leidet. Und das ist halt klar bei diesen Streaming-Diensten auch so. Wobei ich das ein bisschen differenziert sehe. Ich glaube, man kann die auch gut nutzen, aber ich aus Sicht einer Band ist es natürlich nicht gewinnbringend. Drücken wir es mal so aus.
Das ist ja bei all diesen Sachen immer irgendwie so das Problem. Ne? Es gibt immer eine Idee und die ist gut. Und die mag vielleicht auch wirklich aus ursprünglich mal guten Gründen heraus entstanden sein. Ich meine, sehen wir zum Beispiel das Beispiel Bandcamp. Aber das Ding ist, es gibt halt immer irgendjemanden, der Meinung ist, er muss es für sich ausnutzen und möglichst im großen Maße. Und diese Leute schaffen es aber auch, so eine Abhängigkeit zu schüren. Und das ist, ich meine, es ist ja jetzt das Ding, wenn ich jetzt irgendwie auch so manchen Leuten hier folge oder auch so manche Berichterstattung sehe, ja, jetzt muss der Einzelhandel schließen. Na mein Gott, dann müssen wir ja alle mehr bei Amazon bestellen. Warum? Euch zwingt doch niemand zu kaufen. Setzt euch doch mal abends hin mit eurer Familie zu Weihnachten, spielt eine Runde Rommi, trinkt eine Flasche Glühwein und quatscht, malt, bastelt, weiß der Geier was. Warum muss immer konsumiert werden? Die ganze Zeit, es geht immer nur ums Kaufen. Ja, und dann ja, muss ich so lange auf die Pakete warten, die jetzt mit der DHL kommen, die ich jetzt bestellt habe. Warum? Du musst nichts bestellen. Ja. Niemand wird daran sterben, wenn du nichts bestellst dieses Jahr.
Das ist auch eine gute Überleitung zu eurem Song Alltag. Da habt ihr diese eine Strophe, ich hoffe, ich ordne das jetzt richtig zu, keiner hängt am Ketten, doch niemand läuft hier los, mehr los. Das ist ja quasi auch so ein bisschen darauf bezogen, dass man sich irgendwie so ein bisschen manchmal fragt, Leute, warum macht ihr das? Ihr müsst nicht jedes Jahr in Urlaub fliegen. Ihr müsst das nicht machen. Ihr müsst nicht alle heiraten und Kinder kriegen und ein Haus bauen. Ihr müsst es einfach nicht tun. Das ist halt schon sehr viele unsichtbare Ketten, die es gibt.
Absolut.
Es gibt leider auch sehr viele sichtbare Ketten. Also das schönste Sinnbeispiel für mich sind tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Handyketten, weil die zeigen wirklich so eine Abhängigkeit, die wir uns selbst geschaffen haben, eigentlich von einem wahnsinnig nützlichen Gegenstand, der vernünftig genutzt wirklich helfen würde, das Leben für viele einfacher zu machen, hin zu einer richtig krass krankhaften Sucht für viele. Also wenn ich mir angucke, wirklich wie krass viele Menschen abhängig sind von dieser Form der Kommunikation oder noch nicht mal Kommunikation, sondern der Form der Berichterstattung und die Finger von ihrem Scheiß.
Irgendjemand hat gerade eine SMS gekriegt.
Ja. Ja, sorry.
Chris so nebenbei voll auf Instagram am Liken.
Ja, und das dann auch noch so zu kulten mit seiner komischen Handykette ist für mich halt wirklich so das Sinnbild von so einer Sache. Also auch wenn ich dann, ja, ich brauche jetzt hier 1.400 € Telefon, weil ansonsten bin ich nichts. Und was machst du damit? Du arbeitest damit nicht, weil zum E-Mail schreiben und zum mal schnell irgendwie im Browser irgendwas nachgucken oder in Dropbox irgendwelche Infos nachlesen, reicht halt auch ein 200 € Telefon, wenn es denn wirklich sein. Also welche wirkliche Verpflichtung hast du, dass du so ein Telefon brauchst? Ja. Nur eine von dir oder von der Gesellschaft auferlegte und du bist so doof und bist der Meinung, ohne das Ding bist du halt nichts wert.
Ja, wobei man insofern ein bisschen Hoffnung haben kann, dass man ja sagen kann, dass diese ganze, nennen wir das jetzt mal, also ich weiß eigentlich gar nicht, digitale Revolution ist eigentlich überhaupt nicht das Passende, aber sagen wir mal, diese ganze Geschichte mit Handy und Social Media und so ist ja noch verhältnismäßig jung. Das heißt, dass wir da anfangs Fehler machen, ist glaube ich auch noch normal und dass man dann auf so eine Versuchung irgendwie reinfällt. Interessant wird es halt erst, was damit so in 30, 40 Jahren passiert, weil irgendwie so, wie es jetzt ist, kann es ja nicht weitergehen. Es kann ja nicht sein, dass du quasi, wenn du auf der Straße zu irgendjemand sagst, du, keine Ahnung, irgendwas halt, irgendein Schimpfwort, dass das dann belangt wird und irgendwie rechtliche Konsequenzen hat. Und wenn du es irgendwie online schreibst und dazu schreibst, ich heiße Peter Zwackelmann, dann passiert gar nichts. Das kann ja irgendwie so nicht weitergehen. Das muss ja irgendwann mal an einem Anschlag sein und dann, um jetzt wieder zu euch zu kommen, zerlegt werden und irgendwie neu aufgesetzt werden.
Definitiv. Also ich meine, es gibt ja auch noch viel krassere Beispiele, wenn man sich dann zum Beispiel mal in China anguckt, diesen Social Score, wo dann halt auch dein Online-Verhalten und mit wem du dich online wo abgibst, über eine Punktevergabe irgendwie beeinflusst, wer verreisen darf und wer nicht und wer einen Kredit kriegt und wer nicht. Dann bewegen wir uns da halt in eine ganz harte Richtung hin. Und klar, am Anfang macht man Fehler. Gebe ich dir komplett recht. Das Fatale ist aber, dass es zu viele Leute gibt, die das halt einfach aufs Krasseste ausnutzen, um sich selbst dran zu bereichern und dabei auch noch in allen möglichen Arten unterstützt werden. Und dadurch das auch immer weiter schaffen, diese Pseudo-Abhängigkeit unter den Leuten zu schüren und wir einfach alle so doof sind, dass wir da halt die ganze Zeit mitmachen. Ja, melde dich hier noch an, melde dich da noch an. Wenn du dich jetzt hier anmeldest, kriegst du 2,50 Euro Rabatt und
Und alle zwei Jahre ein neues Handy, wo dann Leute immer auf einen zukommen und sagen, oh, ich darf mir jetzt ein neues Handy aussuchen nach 2 Jahren. Ich mir mal denke, du musst dir doch keins aussuchen. Lass es doch einfach. Du brauchst doch jetzt gar kein neues. Dein altes ist doch nicht kaputt. Aber ich glaube, so langsam wird es ein bisschen kulturpessimistisch. Vielleicht ist es aber auch eine ganz interessante Frage. So, wie ist es als Band? Also wie sehr wägt man denn ab? Ihr seid ja jetzt, das kann man einfach so sagen, auf dem Album deutlich konkreter, also in vielen Songs. Wie sehr wägt man denn ab, ob man jetzt so von oben herab mit dem Zeigefinger kommt oder ob man sagt, nee, wir erreichen Leute, wir wollen mit unserer Musik was ausdrücken, wir sagen jetzt was dazu, zu dem Thema XY.
Ehrlich gesagt, so richtig darüber nachdenken tue ich ehrlich gesagt nicht, wenn ich einen Text schreibe. Also wenn ich einen Text schreibe, denke ich mir jetzt nicht, okay, das soll jetzt der Song sein, der alle zum Aufrütteln bringen soll, sondern irgendwie, weiß ich auch nicht, eher so Dinge, die ich so sehe, die mich beeinflussen, die vielleicht im Alltag passieren. Ja, ich mache mir darüber gar nicht so viel Gedanken, ehrlich gesagt. Ich fand auch früher immer so Bands, die mit dem Zeigefinger gezeigt haben und mich eher mit einem schlechten Gefühl hinterlassen haben, sozusagen, du sollst dich schlecht fühlen, wenn du dir das alles mal vor Augen führst, fand ich ehrlich gesagt immer nicht so geil. Hat man früher mal gehört, aber heutzutage, was nicht bedeutet, dass ich es nicht schön finde, wenn man sich natürlich auch mit ernsteren Themen in der Musik beschäftigt. Prinzipiell bin ich aber eher Freund davon, mir lieber eine Geschichte anzuhören, wo vielleicht dann auch auf anderen Ebenen irgendwie vielleicht politisch irgendwas passiert oder jemand etwas erlebt hat oder so. Aber diese, geh jetzt auf die Straße und zeig der Polizei, wie du sie findest. Scheiß Bullen, bla. Finde ich irgendwie doof.
Also so Parolen findest du nicht so gut?
Nee. Parolen, ja, so Parolengedresche. Also was heißt, ich finde das nicht gut? Ich finde es natürlich schön, wenn Leute ihr Thema ansprechen, aber für mich persönlich in meinem künstlerischen Ausdruck mag ich das nicht. Bin ich einfach nicht. Fühlt sich für mich eher wie so eine Marketingstrategie an, so ganz platt gesagt.
Hast du so eine Band im Kopf, wo du jetzt sagst, die haben das ziemlich gut umgesetzt?
Naja, da gibt es ja nur einige deutschsprachige Punkrock-Bands, die das nur sehr, sehr gut beherrschen. Was nicht bedeutet, dass ich die Menschen, die dort hinterstehen, doof finde, sondern ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, ein paar Mal in irgendwelchen Interviews immer wieder Radio Havanna erwähnt. Nicht im Sinne von Radio Havanna sind scheiße, sondern eher im Sinne von, naja, so würden wir es halt nicht machen. Sei ihnen gegönnt, sie haben Erfolg mit dem, was sie machen und das ist alles richtig so, wie es sein soll. Und ich finde, sie machen sehr, sehr viel auch und sie engagieren sich und von daher nichts Negatives, sondern einfach nur, hey, so würde ich meine Kunst, aber so würde ich meine Kunst nicht an den Mann bringen. Punkt.
Nee, ich meine, muss ja auch nicht unbedingt eine Punkrock-Band sein. Ich meine jetzt so generell, es gibt ja auch Bands, keine Ahnung, wo man jetzt sagt, ist jetzt schon Mainstream, aber wie die sich so verhalten oder wie die damit umgehen, finde ich eigentlich ganz gut. Das meinte ich jetzt eher.
Ich finde, was ich so beobachte, ist, dass bei vielen Künstlern, auch aus Genres, die jetzt vielleicht nicht so für ihre politische Message bekannt sind, sehr, sehr viele, also ich glaube, das fing an mit diesem ganzen Wir sind mehr, wo man sich schon so dachte, Materia und Casper zusammen auf der Bühne, man wusste, irgendwie sind die eher dem linken Spektrum vielleicht zuzuordnen, aber sie haben sich ja noch nie so richtig, ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Posting im Kopf, aber vielleicht haben sie es auch getan, aber dass die dann quasi bei so einem Event mit teil sind und danach oder ich weiß nicht, davor auch schon so ein bisschen angefangen haben, politisch auf Themen einzugehen. Wahrscheinlich ein Materia-Fan wird mir wahrscheinlich den Kopf abreißen und wird sagen, Mann, der war doch schon immer total links und hat man doch gehört. Aber für mich war das einfach nicht so präsent. Wahrscheinlich auch mit seinem Bekanntheitsgrad ist das natürlich auch dann bei mir angekommen, dass er eher aus dem linken Bereich kommt, aber sowas zum Beispiel. Und mittlerweile, ja, oder was Max von meinte mit Antilopengang oder Fat Tony, da weiß man ganz klar, die haben ein Standing und die haben eine Meinung und die vertreten sie auch, ohne dass man das Gefühl hat, dass man jetzt hier den, keine Ahnung, einer Marketingstrategie à la, wir verkaufen jetzt den Leuten irgendwie eine gute Sache und um damit irgendwie Kohle zu machen. Also es gab zum Beispiel mal eine Band aus Berlin, die hat, und das fand ich ziemlich mies, ehrlich gesagt, mit Bildern von Geflüchteten, die auf dem Mittelmeer sind und dort auch gestorben sind natürlich, benutzt für ihre Trailer für die neue Platte und dann runtergeschrieben, kauf die neue Platte. Ich meine, es ging politisch, in den Texten geht es um diese Problematik, aber ich fand das irgendwie total weird. Man auf der einen Seite diese Bilder zu nehmen und dann zu sagen, kauft unsere Platte, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, das fand ich irgendwie, fühlte sich einfach nicht richtig an. Ich weiß auch nicht warum. Fühlt sich einfach nicht richtig an.
Haben die irgendwie gesagt, wir spenden den Erlös der Platte komplett für die Flüchtlingshilfe oder?
Nee, wie gesagt, ich glaube, die haben sich auch schon engagiert. Die haben auch, glaube ich, ein paar Aktionen gemacht. Die haben auch mal so eine Secondhand-T-Shirt bedrucken und verkaufen und dann irgendwie Spenden gemacht. Die engagieren sich schon, absolut, keine Frage. Aber als ich den Trailer fürs Album gesehen habe, wo ich mir dachte, boah, das ist irgendwie, nee, irgendwie fühlt sich das einfach falsch an.
Auch wieder für mich erinnert mich jetzt wieder an euren Song Alltag. Den habe ich, glaube ich, ganz anders verstanden, als ihr ihn gemeint habt. Aber ihr habt da diesen Abzählreim drin. Und es wirkte auf mich so ein bisschen so, und es kommt mir auch oft so vor, als ob viele so ein Schema im Kopf haben, dass man irgendwie abhaken kann und danach dann so seine Rede irgendwie richtet und dann funktioniert das schon. Und vielleicht war es bei dieser Band so, dass die dachten, ja, das muss man jetzt irgendwie da auch noch mit reinbringen und dann hat man da Zugang zu so einem gewissen Kreis.
Ja, die machen auch alles, wo sie wissen, dass das in ihrem Fantum auch ankommt. So fühlt sich das an. So, und dieses Plakat, also dieses so vorhersehbare, das irgendwie dachte man sich, dass das genau von der Band kommt. Das finde ich nicht cool. Das nervt mich. Wenn man schon weiß, das nächste wird genau so und so sein, die nächste Aussage wird so und so sein, das nächste Posting, was auch immer, dann ist es irgendwie strange. Ja. Obwohl wir ja auch nicht Meister darin sind, uns jedes Mal neu zu erfinden. Aber ja, weiß ich auch nicht. Ja, Punkt.
Was mich auch noch interessieren würde, auch wieder zu dem Song Alltag. Ihr merkt, ich komme immer wieder zurück zu den Songs, auf die ihr gar nicht so eingeht, wie ich es irgendwie gedacht habe. Da gibt es, glaube ich, auch so ein Zitat. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber so nach dem Motto, es muss jemanden geben, der euch sagt, dass ihr es könnt. Und da würde mich mal interessieren, wer war das denn bei euch? Waren das Leute aus eurer Familie oder wirklich andere Bands oder vielleicht, keine Ahnung, so ganz plump die Musiklehrerin, die euch irgendwie das Selbstvertrauen gegeben haben, dass ihr gewisse Dinge könnt? Es muss ja nicht unbedingt die Musik sein.
Auf eine gewisse Art und Weise kann ich ganz offen sagen, meine Mama.
Oh, süß. Grüße gehen raus an die Mama.
Ja, also die ist da schon seit Anfang an großer Supporter und ist da auch wirklich so, wenn man selber manchmal denkt so, dann ist die immer so, ja, ihr macht das jetzt. Hat da auf jeden Fall zu viel beigetragen. Und allgemein, ja, es ist, glaube ich, so eine Mischung aus vielen Sachen oder aus vielen Leuten. Also ich würde da definitiv nicht meine alte Klavierlehrerin mit dazu zählen, aber mein Basslehrer, der auch irgendwie Bekannte hat, die bei Nena spielen und bei Peter Maffay und weiß der Geier. Und er hat immer gesagt, er liebt Musik viel zu sehr, um das zu machen. Also um sich halt einfach auf so einen wirklichen reinen Berufshandwerker runter zu degradieren. Da hat er keinen Bock drauf. Und macht halt die Mucke, auf die er Bock hat. Klar werden die anderen Sachen manchmal lukrativer, würde im Lebenslauf besser aussehen, aber muss man dann halt immer für sich selber wissen, ob man das so machen kann oder machen will. Und er hat halt gesagt, nee, ich will das so machen, wie ich Bock drauf habe und ich denke, ich werde das schaffen und mach du das genauso. Und da hat er halt letztendlich recht. Also man muss halt für sich selber wissen, was man will. Und es ist einfach wahnsinnig gut, jemanden zu haben, der einem darin dann bestärkt, das auch zu machen. Ich weiß, wie viele gesagt haben so, ja, ihr braucht doch keine Agenturen anschreiben, wenn ihr mit irgendwem irgendwo spielen wollt. Das klappt alles nur über Vitamin A oder Vitamin B. Aber als es darum ging, damit zum Beispiel mit Frank Carter auf Tour zu gehen, war es einfach so. Wir haben Wizard Promotions angeschrieben, die Tour veranstaltet haben und sind denen so lange auf die Nerven gegangen, bis sie gesagt haben, ja, okay, läuft. Und haben so viele gesagt, naja, ohne Label wird das nichts und wenn ihr die Agentur nicht kennt, dann wird das auch nichts. Doch, wir wollten das, also ging das genauso. Die erste Show, die wir mit Chris gespielt haben, war im Vorprogramm von John Coffey und es lief auch. Ich habe die Band entdeckt über ein Fuse-Interview, fand die Mucke geil, habe gesehen, ey, die spielen dann und dann in Berlin, habe mich dahinter geklemmt, wer der lokale Veranstalter ist und bin dem Typen so lange auf die Eier gegangen, bis er dann irgendwann angerufen hat und gesagt hat, ey, wenn ihr noch Bock habt, dann könnt ihr da spielen.
Abgesehen davon, dass der geile Musik macht, John Coffey ist doch der, dem mal einer einen Bierbecher auf die Bühne geworfen hat, einen halbvollen, und er hat ihn gefangen und leer getrunken.
Genau, ja, so, genau. Also John Coffey ist ja eine Band aus den Niederlanden und David, der Sänger von denen, der war der mit diesem Video, wo er im Publikum steht und irgendjemand wirft ihm diesen Bierbecher, er fängt den und trinkt das dann. Für die Band ein zweischneidiges Schwert. Natürlich hat das denen wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gebracht, aber die haben das auch verflucht. Also wir hatten mit denen also ein paar Mal zu tun, haben glaube ich 2 oder 3 Shows mit denen gespielt und die meinen dann auch, die sind manchmal zu einem Festival gekommen und das erste war, dass die Leute halt, also die Festivalveranstalter mit der Band ein Video machen wollten, wie die halt alle Bierbecher fangen.
Ja gut, aber da sind wir genau wieder bei dem von vorne. vorne. Weißt du, wenn dann einer kommt und versucht, dich auf irgendwas zu reduzieren oder so, keine Ahnung, vielleicht hätte er beim nächsten Mal einen Bierkasten gefangen. Das ist doch dann schon wieder so konstruiert, ist ja klar, dass das. Also, das sind dann einfach auch scheiß Leute, die so Ideen haben, finde ich, oder?
Ja, definitiv. Also, die haben auch einfach nicht verstanden, warum Leute oder warum man irgendwann mal eine Band gründet und Musik macht.
Aber du hast jetzt, was du jetzt eben gesagt hast, mit deiner Mutter, das ist ja dann quasi auch von außen, dass man einfach so Selbstvertrauen bekommt, dass man dann irgendwann so nach dem Motto Self-Fulfilling Prophecy, du sagst dann, das wird klappen. Ich hänge mich da jetzt dahinter und es klappt. Wie hoch ist denn bei euch in der Band der ESO-Faktor, so dass ihr irgendwie, keine Ahnung, da euch auch gegenseitig hochzieht oder an sowas glaubt, wenn wir nur hart genug das wollen, dann wird es auch funktionieren.
Schon groß. Also ich kann mich erinnern, ich glaube 1998 oder so bin ich das erste Mal in die Columbia-Halle gegangen, habe mir Green Day angeguckt und dachte, irgendwann will ich da mal oben stehen. 2018 hat es geklappt, wenn auch nur im Vorprogramm von Flogging Molly, aber es hat funktioniert. Ja, man muss halt natürlich selber für sich wissen, so wie steckt man seine Ziele und wie bereit ist man dann dafür, über Leichen zu gehen, seien es die eigenen oder andere. Und letztendlich ist es aber so. Guck dir Jeff Bezos an, man kann alles schaffen. Und der hat irgendwann mal gesagt, als er sein erstes Buch verkauft hat, ich meine, die ersten zwei Jahre hat er gar nichts verkauft über seinen Amazon-Shop und hat trotzdem gesagt, er will der reichste Mensch der Welt werden. Heute ist er's.
Wie ist es bei dir, Chris? An was ziehst du dich hoch?
Also mein größter Push ist Max Mama. natürlich irgendwie in meiner Anfangsphase, wo ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, war schon auch meine Mutter eine große Unterstützung. Die fand natürlich das nicht so geil, wenn ich nebenan angefangen habe, Gitarre zu spielen, aber hat meinen ersten Gitarrenunterricht bezahlt und mich da immer unterstützt und mir geholfen. Und dann, als ich nach Berlin gegangen bin, war das schon eher so ein Einzelkampf. Ich bin, keine Ahnung, ein, zwei Jahre durch Proberäume gezogen, und um einfach zu gucken, wie gut oder schlecht bin ich. Manchmal war ich sehr gut, manchmal war ich auch richtig mies. Und irgendwann habe ich dann Leute kennengelernt, mit denen ich zusammen Musik machen wollte. Und das waren am Anfang Erik und Daniel, und waren dann irgendwann später, war es dann halt Max, der ein Ghost of a Thousand T-Shirt anhatte. Und ich mir dachte, geil! Ich habe ehrlich gesagt, bin ich mein eigener größter Ansporn und Gegner irgendwie, keine Ahnung. Ich denke mir so zum Beispiel, wir haben überlegt, wir haben jetzt die Platte, und wir gucken einfach mal, wen wir dafür anfragen können. Und selbst ein Patrick Ort von JKP hat auf die E-Mail geantwortet und meinte, ey, ist coole Mucke so, höre ich mir nochmal an. Hab dann mit ihm kurz gequatscht bei der Antilopengala, hab ihm jetzt auch eine Postkarte geschickt. Keine Ahnung, vielleicht in 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, vielleicht auch gar nicht. Aber ich denke mir, ich probiere es zumindest und klopfe mal an, bevor ich einfach da sitze und mir denke, ah nee, es klappt eh nicht. Ich probiere es zumindest. Aber ich habe jetzt keinen Ziel, wo ich sage, da müsste ich mich jetzt selber hinpushen, wo ich sage, dass klar, gibt's irgendwie Bands, mit denen ich gern touren würde. Klar würde ich gerne beim Punkrock Holiday spielen. Ach, so viele Sachen. Beim 1000 Trees Festival in England würde ich gern spielen. Oder 2000 Trees Festival heißt das ja.
Da wirst du nie spielen.
Ja.
Wenn du den Titel nicht kannst, wirst du da nie spielen.
Vielleicht. Danke. Das ist meine Challenge. Wenn Leute sagen, du schaffst das nicht, dann versuche ich, mir selber zu beweisen, dass ich das hinkriege.
Nee, kann ja auch sein. Es gibt ja Leute, die echt wirklich sich so den schlimmsten Kritiker aussuchen und sie denken so, und dir zeige ich's. Wenn du sagst, dass es gut ist, erst dann ist es richtig gut.
Ja.
Aber so bin ich auch nicht motiviert, aber es gibt so Leute, ne?
Oder zum Beispiel, wenn Max zu mir sagt, dass mein Gitarrenspiel scheiße ist, spornt mich das einfach viel, viel mehr an.
Als wenn er sagt, es ist toll, ne? Weil wenn du immer so gepampert wirst und jeder sagt, oh super, wie du das machst, echt geil, aber wenn dich jemand rausfordert und dann sagt, ich meine, das heißt ja zumindest, dass er denkt, dass du es noch geiler könntest, weil sonst würde er ja nicht dir sagen, dass
es scheiße ist. Naja, Max, sagen wir so, Max spart auf jeden Fall nicht an Kritik, spart dann vielleicht manchmal an Lobeshymnen. Was auch okay ist, wir kennen uns lange genug, ich kann damit umgehen.
Dafür weiß man aber, wenn ich lobende Worte von mir gebe, dann haben die halt auch wirklich
dann,
Hand und Fuß.
Genau, richtig. Dann haben die auf jeden Fall Wert, das stimmt.
Und zur Not ruft seine Mutter einfach nochmal bei dir an.
Und sagt ja. Richtig. Mal, dass das gut ich habe so, ich hab das übrigens noch nicht erzählt, kleine Nebenanekdote, kannst du auch gerne rausschneiden. Nachdem wir Mensch ärgerlich nicht gespielt haben, am 27.11.
Hast du betrunken auf dem Fahrrad meine Mutter angerufen, ne?
Umgekehrt. Deine Mutter hat, also erstmal bin ich hingeflogen, das allererste Mal. Ich war tierisch besoffen, hab mich hingelegt das erste Mal. Dann bin ich aufgestanden, zum Glück habe ich einen Helm aufgehabt, ich bin nämlich komplett auf den Kopf einmal gefallen. Und dann bin ich nochmal umgefallen, als mich deine Mutter angerufen hat, ich vom Fahrrad steigen wollte, meine Hose aber so eng war, weil ich lange Männer unter hatte und das Bein nicht über den Sattel drüber gekriegt habe und wie so ein Käfer nach hinten umgefallen bin. Und dann war ich so, ich rufe dich mal gleich zurück. Und dann habe ich noch recht lange mit Ilona telefoniert, ja.
Zerlegung und liebe Grüße an Ilona. Ich würde sagen, nächstes Mal auf jeden Fall ein Feature. Was mir auch aufgefallen ist der Sound von eurem Album. Der ist halt richtig fett. Wo habt ihr aufgenommen und welche Ansprüche habt ihr selbst an euren Sound?
Aufgenommen haben wir bei uns tatsächlich im Proberaum oder Studio. Also wir haben das große Glück, dass wir durch unseren Schlagzeuger Jan geschafft haben, in die großartige Situation zu kommen, dass unser Proberaum ein voll funktionsfähiges Tonstudio ist. Der hat da sehr viel Kraft, Zeit und Geld reingesteckt. Gerade jetzt auch während der ganzen Corona-Geschichte ist er, glaube ich, jeden Tag da und macht da irgendwie was. Aufgenommen haben wir wieder wie das erste Album mit Jack, dem ehemaligen Gitarristen der Band The Ghost of a Thousand. Produzent und sehr manchmal interessanter, aber sehr liebenswerter Mensch. Sitzt in Brighton, ein unheimliches Musikwissen und macht wahnsinnig Spaß, mit ihm zu arbeiten. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend, aber so ist das mit dem Arbeiten, wäre ja auch wieder fatal, wenn dir irgendjemand sagt, ja, alles super, so wie du es machst. Nee, man braucht dann schon so ein bisschen Ansporn und der ist da auch recht gut mit seinem Again, Again, Again und du weißt, ja, okay, er sagt es auch nur zu dir, weil er weiß, dass du es halt besser kannst. Und für mich ist halt wichtig beim Sound, dass es möglichst, das klingt jetzt komisch, aber echt klingt. Also wo ich halt auch sagen kann, ja, okay, so können wir das halt. Und so klingt das halt auch eigentlich, wenn wir das machen. Und nicht irgendwie mit hier noch irgendwie 1000 Flächen und Synthi und Samples aufgepumpt. Klar kann man im Studio an so einer Platte ein bisschen sich ausspinnen mit Sachen, die man sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. Aber es sollte für mich schon irgendwie so sein, dass ich der Band auch abkaufe. Also ich habe selber als Ghost-Bassist, wenn man das so sagen kann, für Bands gespielt, wo ich niemals in den Credits auftauche, damit der Original-Bassist nicht in seinem Ego gekränkt ist, aber wo ich dann nachts manchmal Anrufe bekommen habe und es hieß, sag mal du, ich habe da eine Albumproduktion, die muss bald fertig werden, der Basser ist scheiße, kannst du mal herkommen und kannst das mal heute Nacht ordentlich einspielen.
Wow, okay.
Und das ist leider gang und gäbe in dem Business, dass die Leute, die im Booklet stehen, nicht unbedingt die sind, die man da hört.
Es wundert mich jetzt, dass du gar nicht sagst, dass das live eingespielt ist, weil großes Kompliment nochmal an die Produktion, weil ich habe mir teilweise echt gedacht, das klingt so organisch, das klingt wirklich, als ob die das jetzt gerade live irgendwo eingezimmert hätten.
Hörst du nicht raus, dass die Verstärker alle aus dem Computer kommen?
Nein, also die Verstärker sind alle echt. Das hat aber auch mit Jack seiner Arbeitsweise zu tun. Also das ist so eine Mischung aus live einspielen und nicht live einspielen. Also wir haben live die Songs fertig eingespielt und haben dann jedes Instrument quasi overdubbed. Mhm. Und so hat das halt schon irgendwie so ein sehr zusammenhängendes Feeling bekommen. Das ist ganz geil. Das hat er schon beim ersten Album mit uns gemacht. Das kannte ich so in der Form auch noch nicht. Aber er hat uns wirklich jeden Song live einspielen lassen und nimmt das als Grundelement und daran orientiert wurden dann halt die einzelnen Instrumente nochmal aufgenommen.
Also bei Schlussstrich, das habt ihr ja instrumental gelassen und ich finde, da habt ihr nochmal so richtig hinten raus eine richtig geile Note gesetzt, weil erstens mal, weil ihr es einfach ohne Gesang gelassen habt und weil ich finde, dass es musikalisch nochmal voll ausbricht. Also man erkennt euch. Es ist jetzt nicht so, dass es nicht zum Album passt. Man erkennt sofort eure Handschrift, aber es ist natürlich ein ganz anderer Ausgang als dieser Auftakt, der ja nicht aggressiv, aber schon sehr so unter Strom stehend reingeht. Was habt ihr euch dabei gedacht, weil ihr seid ja keine Instrumentalband. Was ist die Message? Geht es da wirklich so um dieses einfach mal Fresse halten, überlegen und dann erst loslegen? Weil der Song wird ja dann auch noch ein bisschen schneller. Oder hattet ihr wirklich ganz plump einfach keine Ahnung, was ihr da jetzt singen sollt?
Ich glaube, wir hatten mal so eine geile Instrumentalnummer zum Schluss, die wir auch immer, die heißt Rausch. Die ist auf der ersten EP drauf und wir haben uns gedacht, why not, packen wir einfach ein Outro, wenn wir sowieso schon ein Intro haben auf der Platte. Ich bin ja immer Fan von sowas, auf das neue Album. Und ich finde, es hat sowas, genau, es bricht dann halt nochmal aus und ich stelle mir dann einfach vor, was meistens der Fall ist bei den Songs, wenn wir sie machen, wie die live performt werden. Mhm. Und dann stelle ich mir vor, dass wir, nachdem wir halbe bis dreiviertel Stunde einfach komplett durchgemetert haben, dass dann nochmal kurz so das Outro quasi kommt, Schlussstrich, und dann kurz nochmal Ansage kommt, hey, vielen, vielen Dank, dass alle dabei waren, etc. Und dann geht's quasi nochmal los und alle können nochmal für 40 Sekunden richtig durchdrehen und dann war's das. Dann ist das quasi das Ende des Konzerts.
Finde ich gut. Das heißt, du denkst auch gleich ganzheitlich. Das heißt, ich finde es auch gar nicht verkehrt, wenn jemand sich überlegt, gut, wie bringen wir das auf einem Konzert? Es geht ja nicht nur darum, dass man es auch wirklich spielen kann. Das ist ja bei manchen Bands auch schon eine Herausforderung. Also wenn man dann wirklich eine super Platte hat und sich dann live denkt, so, okay, cool, 30 Euro dafür, dass das jetzt gar nichts rüberkommt. Das heißt, da setzt ihr euch auch zusammen und überlegt, okay, was können wir mit diesen Songs überhaupt anfangen? Können wir die überhaupt, wie können wir die anordnen? Wie ist dann die Reise auf dem Konzert?
Ja, absolut.
Also das ist auch, ich finde auch, ich habe manchmal bei vielen Bands auch so heutzutage das Gefühl, da wird auch so bei so einer Platte, das wird wie so ein, es klingt jetzt hart, aber so eine Art Abfallprodukt irgendwie betrachtet. Naja, man hat halt die 4 Singles. Tja, man muss halt irgendwie einen Tonträger vollkriegen, also haut man dann noch irgendwas rauf und die Singles am besten alle schnell an Anfang, damit die Leute das dann auch hören und finden. Und das finde ich ganz schön schade, weil eigentlich ist es eine Ehre, irgendwie so ein Album fertig zu machen und dann auch jemanden zu haben, der sagt, ey, ich bringe das mit euch raus. Und deshalb ist auch so diese ganze Reise, die man auf so einem Album durchmacht, vom ersten Ton bis zum letzten, recht wichtig. Und wir haben uns da sehr viele Überlegungen gemacht, auch so im Konzertkontext. Ursprünglich wollten wir zum Beispiel den Song Schatten ein bisschen früher auf dem Album haben, aber dann haben wir doch so gemerkt, der ist live eigentlich so ein geiler Abschiedssong. Der muss halt auch auf die Platte nach hinten, auch wenn er mehr oder weniger die erste Single ist. Fuck off. Das ist halt so der Abschied vom Konzert, der Abschied von der Platte. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Und wenn ich eine Platte bestelle, dann höre ich so lange nichts von dieser Platte, bis sie zu Hause ist. Da kann die tausendmal in irgendeinem Stream kommen und Kochi fragt mich jede Probe, hast du dir schon den Stream von der neuen Every Time I Die Platte angehört? Und ich sage ihm jedes Mal, nein, ich höre die Platte erst, wenn sie da ist.
Ja, genau.
Weil ich will die von vorne bis hinten hören. Ich will nicht irgendwie durch Zufall den Random Shuffle-Modus auf Spotify oder weiß der Geier wo hören, sondern so, wie die Band sich die Platte gedacht hat.
Finde ich total interessant, weil ich kann mir das ja eigentlich nicht erlauben, weil meine Aufgabe ist es ja eigentlich, möglichst schnell solche Sachen abzugreifen und mir das dann eben auch anzuhören. Ich kann ja jetzt keine News schreiben auf Krachfink, so neue Platte von Every Time I Die und hier ist die Single und habe das selbst nicht gehört. Aber es gibt so Bands und da gehören die dazu. Da denke ich mir auch so, nö, das ist mir jetzt egal. Dann gibt es da halt jetzt keine News von mir, weil ich möchte das jetzt nicht hören. Also ich möchte es nicht posten, ohne es gehört zu haben. Ich will es aber auch nicht hören. Ich will es erst hören, wenn die Platte fertig ist. Und es gibt, also das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, Max auf jeden Fall. Und Chris, ist es bei dir auch so, dass ihr Fans von Alben seid, von diesem Konzeptalbum?
Auch jetzt nicht zwingend oder so. Also nicht zwingend. Ich glaube, ich dachte, es ging jetzt eher darum, dass man quasi wartet, bis man die Vinyl in den Händen hält, um sie dann aufzulegen. Das dachte ich eher.
Gehört ja auch zum Konzeptalbum, finde ich jetzt. Also
ich finde auch EPs ganz cool. Also es gab ja mal die Idee, dass wir quasi 4 EPs rausbringen und das dann am Ende ein großes Cover ergibt, was ich immer noch ganz cool finde, die Idee. Vielleicht machen wir es irgendwann nochmal. Ja, also prinzipiell Alben finde ich jetzt nicht verkehrt. Ich finde ein Album cool. So.
Vielleicht habe ich mich jetzt auch falsch ausgedrückt. Ich meine jetzt mit Konzeptalbum nicht, dass ein Album besser ist als eine EP, sondern dass ein Album eine Geschichte erzählen muss. Dass ein Album für sich als Einzelnes steht. Das, was ja Max jetzt eben so ein bisschen angesprochen hat. Ich finde es schlecht, wenn es erkennbar ist, dass du hörst, okay, da sind jetzt die Singles, wie er gesagt hat eben, da sind die Singles vorne dran geknallt, so damit die möglichst dranbleiben, sondern ich finde es schon gut. Und da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal berechnend, oder einfach wirklich schlau kalkulieren, okay, wie ordnen wir die Songs an, was wollen wir überhaupt mit dem Album ausdrücken? Es gibt ja auch Bands, die gehen einfach ins Studio, die nehmen halt mal 10 Songs auf, so, jetzt haben wir 10, jetzt fertig. Und ich finde dieses Konzeptalbum, dass man sich, es muss ja kein Konzeptalbum sein, aber dass man sich hinsetzt und überlegt, okay, worum geht's in diesem Album? Wie heißt unser Album? Und inwiefern spiegelt dann das, was da drauf ist, diese Stimmung oder dieses Album einfach wieder, das meinte ich jetzt eher.
Das finde ich, bin ich auf jeden Fall auch Fan von, dass man sich da Gedanken drüber macht. Bin auch sehr, 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 sehr froh über unser Artwork-Design, was irgendwie auch zum Album passt, dieses Zerstückelte, irgendwie entdeckt man immer wieder was Neues. Shoutout an Studio Nita in Wien. Von daher, ja, ich bin auf jeden Fall Fan von sich Gedanken machen und überlegen und lieber dann einen Monat nach hinten schieben und sich nochmal Gedanken machen, anstatt irgendwie schnell, komm, hier, das sind die Singles, hauen wir jetzt raus.
Wollen wir mal Zoom-Quiz spielen?
Gerne.
Jetzt kommt erstmal ein Intro und dann kommt erstmal die leichte Variante. Also, hui, das Zoom-Quiz.
Hallo, ich bin René und ich bin von Tequila and the Sunrise Gang und herzlich willkommen zum Summ-Quiz und ich habe mehrere Lieder vorbereitet und wir starten mit einem wirklich einfachen, kein Druck, aber das ist wirklich einfach. Okay, Achtung, geht los.
Michael Jackson, Smooth Criminal.
Nee.
Oder?
Nee.
Scheiße.
Da-da-dum.
Aber es ist Michael Jackson, oder?
Es ist Michael
Wie
Jackson.
Wie heißt denn der Song?
Oh, er sagt es mir noch. Ich hatte mir auch Billie Jean.
Ach, Billie Jean, natürlich.
Genau, ich kam da nämlich auch immer durcheinander. Wie sieht's aus mit Michael Jackson? Findet ihr den cool? Fandet ihr den cool?
Ich fand die Farm fand ich super von ihm. Ich hab mir die Michael Jackson... Die Michael Jackson Doku reingezogen, das war ziemlich verstörend, ehrlich gesagt. Musikalisch betrachtet, klar, krasser Künstler, kann gut singen, krasse Laufbahn, aber.
Musikalisch, was er fabriziert hat in jungen Jahren, als auch später, absolutes Genie, absoluter Ausnahmekünstler, aber leider halt auch eine von vornherein bis hinten sehr tragische Geschichte und tragische Person. Also bei allem Ruhm und Geld und sonst sowas, was er genossen hat, möchte ich nicht eine Sekunde mit ihm tauschen.
Wir machen mal weiter mit der Stufe 2. Die ist ein bisschen schwerer.
Ich hätte noch einen zweiten, der ist schwer und vielleicht auch ein bisschen witzig. Okay, also das ist jetzt René von Tequila Sunrise Gang mit dem Zoom-Quiz. Kategorie 2, schwerer, vielleicht schwer, vielleicht super einfach, wenn man es kennt. Achtung, los geht's.
Da fuck, ich bin in sowas sowieso echt schlecht, ne? Ich glaube, dass ich es kenne, aber ich könnte es nirgendwo zuordnen gerade.
Ah, warte! Das ist die Melodie von nicht vom A-Team, sondern von irgendeiner alten Serie, Denver oder so, Denver Clan oder so.
Nee, fast. Also es ist die Melodie von der Serie, aber von den drei Fragezeichen.
Ah, sag ich doch. Irgendwie sowas.
Also, dann habt ihr ja eure beiden auf jeden Fall erraten. Das ist ja schon mal richtig gut. Es bleibt abschließend nur noch eine Frage zu stellen. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten?
Grünkohl.
Grünkohl, was sagt denn der andere?
Wählen Sie dich? Unterschied. Weltfrieden.
Okay. Wir sind hier nicht bei einer Misswahl.
Ich wünsche mir an Weihnachten, dass ich meine Oma und meine Mom sehen kann, ohne die beiden anzustecken und alle gesund bleiben.
Und Max bleibt bei Grünkohl.
Nein, also ich wünsche mir tatsächlich, ganz egoistisch betrachtet, weil mich das auf ziemlich viele Arten trifft, dass die Leute mal ein bisschen wieder klarkommen, ihren Kopf aufmachen und nachdenken. So schwer ist es nicht, sich an ein paar bestimmte leichte Regeln zu halten, sodass wir doch nächstes Jahr vielleicht wieder ein paar Konzerte durchführen können.
Aber auch trotzdem auch einen Teller Grünkohl, oder?
Und Grünkohl.